beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs Verbietet das Bauen.
Ja, und heute im Gespräch bin ich, Daniel Fuhrhopp, mit Marlene Welzel vom Wohnbuddy. Hallo.
Hallo.
Ja, Wohnbuddy. Wir sind hier in Wien und Wohnbuddy vermittelt Wohnbuddies. Was ist denn ein Wohnbuddy?
Ein Wohnbuddy ist im Normalfall eine Person zwischen 22 und 35, die sich meistens in Ausbildung befindet oder gerade ihren ersten Job angefangen hat und auf der Suche nach einem kostengünstigen Zimmer oder einer kostengünstigen kleinen Wohnung in Wien ist und bereit ist, im Austausch für diesen kostengünstigen Wohnraum Zeit für gemeinsame Aktivitäten oder vielleicht sogar Unterstützung im Alltag zu leisten. Und der Wohnbuddy impliziert eben, der jüngere Wohnbuddy sozusagen impliziert einen älteren Wohnbuddy, den er sich sucht. Und diesen älteren Wohnbuddy findet er über unsere wohnbuddy.com-Plattform. Und diese älteren Wohnbuddies, es ist fast falsch zu sagen ältere Wohnbuddies, weil viele davon sind noch selbst jung. Ich würde so sagen, die jüngsten Wohnbuddies, die wir haben als Wohnraumsteller, sind Anfang 50 und die sind oft in der Situation, dass ihre Kinder aus dem Haus ausgezogen sind oder aus der Wohnung und jetzt eben ein geräumiges Zimmer frei ist. Und sie würden sich eben freuen, wenn da jemand einzieht, einerseits um wieder mehr Leben im Haus zu haben, oder eben auch einfach jemanden, der dann da ist, sich um die Blumen kümmert, wenn man auf Urlaub ist, die Katze mal füttert und vielleicht mal gelegentlich den Geschirrspüler ausräumt oder was auch immer auch alltägliche Hausarbeit anfällt. Genau. Und wir sind sozusagen die Menschen dahinter, die diese Form der Wohnraumvermittlung ermöglicht. Wir machen das eben einerseits mit privaten Menschen, wie ich es gerade erzählt habe, und andererseits haben wir auch Seniorenwohnhäuser als Partner. In Wien gibt es einige Seniorenwohnhäuser, die freie Wohneinheiten haben, die ursprünglich für Paare konzipiert worden sind. Die sind ca. 50 Quadratmeter groß, zwei Zimmer, Vorraum, Bad, und da gibt es einfach einen gewissen Leerstand. Wir haben vor 2,5 Jahren begonnen mit 4 Studierenden, die wir in ein Seniorenwohnhaus vermittelt haben. Und mittlerweile haben wir schon über 70 Studierende in 10 verschiedene Seniorenwohnhäuser in ganz Wien vermittelt. Und das ist ein sehr erfolgreiches Konzept. Wir haben sehr, sehr viel Nachfrage von den Studierenden nach solchen Wohneinheiten, weil sie einfach die Möglichkeit haben, um 220 Euro im Monat zentral in Wien zu leben.
Und dann auch, genau wie in den Privathaushalten, mitzuhelfen.
Genau, also da ist es auch sehr stark geregelt, dieser Austausch, der stattfindet. Es sind einfach 20 Stunden im Monat, die Studierenden sich bereit erklären, Zeit mit den Bewohnern zu verbringen.
Ich wollte mal kurz noch, bevor wir auf dieses Modell mit den Pensionistenheimen oder Seniorenheimen eingehen, was ja eine Besonderheit ist. Vielleicht nur noch mal so diejenigen, die das hören, wenn sie in Deutschland sind, dann kennen sie dieses Modell alt und jung zusammen meistens unter dem Namen Wohnen für Hilfe. Und international ist es halt Homeshare. Wobei man ja auch, das ist schon wieder ganz vertrackt, ja, weil wenn man Homeshare im Internet sucht, dann kommt man zum Teil auf solche Plattformen wie Airbnb oder so, wo auch der Begriff Homeshare manchmal benutzt wird. Und in Frankreich oder Belgien, dann haben die Organisationen übersetzt den Begriff un toit d'usage, ein Dach, zwei Alter oder zwei Generationen oder Ensemble de Générations, zusammen zwei Generationen. Also es gibt verschiedene Bezeichnungen darunter und die Besonderheit halt ist hier eben von euch hier, also die Bezeichnung Wohnbuddy, also B-U-D-D-Y, nicht wahr? Der Buddy, der Kumpel eigentlich, oder? Kann man schon sagen, der Wohnkumpel.
Genau.
Ja, ne? Oder halt Wohnpartner vielleicht. Und vielleicht nochmal zu diesem Modell grundsätzlich, ja, dieses, also da kommt jetzt ein meist jüngerer Mensch und hilft irgendwie dem älteren Menschen. Aber was kann das alles für eine Art von Hilfe oder Zusammensein sein? Also von was bis was reicht das? Was kann man sich da alles vorstellen? Was machen die Leute alles?
Ja, es ist ganz wichtig, es ist wirklich nur Unterstützung im Alltag, grenzt sich klar von Pflege ab. Das ist einmal ganz wichtig, vorweg zu sagen. Aus der Erfahrung wissen wir, dass es oft einfach so ein bisschen Gartenarbeit ist. Viele der Wohnraumsteller haben einfach Häuser mit einem Garten und brauchen da einfach Hilfe, weil sie vielleicht alleinstehend sind. Oder mal kochen. Eine Wohngemeinschaft haben wir, wo das Kochen ganz stark im Mittelpunkt ist, wo die Studierenden wirklich, also wo dieses Wohnen für Hilfe gelebt wird, also wo die Studierenden nicht zahlen müssen. Das ist ein Studentenpaar. Die haben eine kleine Wohnung in dem Wohnhaus von der Wohnraumstellerin. Und diese Dame braucht eben Unterstützung beim Kochen, weil sie nicht mehr alleine kochen kann. Und die haben das halt so geregelt, dass jeden Abend von 6 bis 8 Uhr die Studierenden bei ihr oben sind und mit ihr gemeinsam kochen und essen. Und man verbringt halt dann, man lässt halt den Abend dann ausklingen bei einem netten Gespräch.
Also da muss man sich ja gleich fragen, wie das wohl wirklich dann aussieht. Also wer entscheidet denn, was gekocht wird? Und
das entscheiden, so viel ich weiß, entscheiden sie das gemeinsam, beziehungsweise weiß ich, dass die Wohnraumstellerin da nicht sehr kompliziert ist und auch sehr experimentierfreudig ist und sich freut, wenn die jungen Leute einmal was Neues, anderes kochen, was sie noch nicht kennt.
Das hört sich ja schon nach einer grundsätzlichen Beschreibung an. Für wen ist das geeignet? Ja. Für Leute, die experimentierfreudig sind und die jetzt auch sich auf was anderes einlassen können. Denn wenn, also jemand bei sich in die Wohnung zu lassen, der dann da wohnt und kocht und so, das ist ja schon ein irrer Eingriff, sagen wir mal, in die persönliche, in die Privatsphäre. Sind das dann auch so Vorbehalte, die euch begegnen, wenn ihr dieses Modell Menschen vorstellt?
Sprichst du, finde ich, den wichtigsten Punkt an. Es braucht einfach eine enorme Offenheit von beiden Seiten, sich auf etwas Neues und doch sehr anderes einzulassen. Und das ist auch das, worauf wir ganz stark schauen. In der Auswahl einerseits der Studierenden und andererseits natürlich auch bei den Wohnraumstellern schauen. Sind diese Leute offen? Hin und wieder habe ich das Erlebnis, dass sie ganz, ganz starre Vorstellungen haben, wie das nicht auszusehen hat. Und das hat dann schon auch mal dazu geführt, dass ich gesagt habe, nein, tut mir leid, da haben wir niemanden geeigneten für sie, und habe dann die Vermittlung auch wirklich nicht gemacht, weil ich einfach gesehen habe, dass die Vorstellungen viel zu starr sind und zu speziell und ich das auch einfach nicht verantworten will für den Studierenden, der dann mit diesen Vorstellungen konfrontiert ist.
Ja, das ist eigentlich jetzt ja die spezielle Aufgabe der Vermittlungsstelle. Also in Deutschland, wie gesagt, gibt es das auch. In 35 Städten ist diese Möglichkeit vorhanden. Und genauso eben, wer jetzt in Wien sich einlässt, also das Risiko ist irgendwo gedämpft oder begrenzt oder wie auch immer. Dadurch, dass es jetzt Menschen gibt, die sagen, okay, wir bringen die beiden zusammen. Und du hast jetzt schon so ein paar Fälle genannt oder sowas Extremes, wenn jemand zu strenge Vorstellungen hat und dieses Zusammenbringen, wer da zu wem passt, wie läuft denn das bei euch ab?
Es funktioniert im Endeffekt über ein erstes kurzes Kontaktformular über die Website, wo wir schon in 7 kurzen Fragen einen ersten Eindruck bekommen von den Personen, was für sie wie wichtig ist, zum Beispiel wie wichtig ist das Thema Sauberkeit. Was doch etwas sehr Zentrales ist beim Zusammenwohnen. Und wir basierend auf den Fragen einmal ein erstes Matching machen können. Und dann aber geht sofort über in den persönlichen Kontakt. Wir führen ausführliche Gespräche, sowohl mit Wohnraumgebern als auch Wohnraumsuchenden. Und basierend auf diesen Gesprächen und den ersten Fragen, die wir haben, machen wir das erste Matching und stellen die Personen einander vor. Wir stellen in der Regel so bis zu 3 Personen vor. Die Erfahrung ist aber die, dass meistens die erste Person schon passt.
Wem stellt ihr 3 vor?
Dem Wohnraumsteller.
Ah ja.
Ja, also in manchen Fällen gehen wir dann sozusagen mit dem jungen Menschen zu der Person, stellen die vor, moderieren das Kennenlerngespräch.
Ihr seid dabei.
Wir sind je nachdem, wir machen das auf Wunsch. Also wir haben von der 50 bis zur 75-jährigen Dame das volle Spektrum, und die 75-jährige Dame ist dann doch oft so, dass sie gerne hätte, dass wir dabei sind, und dann machen wir das natürlich. Wohingegen die 50-jährige Dame sagt, nein, ich brauche sie eigentlich nicht, bitte leiten Sie mir einfach die Kontaktdaten weiter und schreiben Sie mir vorab ein E-Mail mit einem kurzen Briefing über die Person, die sich bei mir melden wird. Gehen wir auf die individuellen Wünsche ein.
Nochmal einen Schritt zurück, also die Sauberkeit. Ja, da kann man sich schon denken, dass es zwischen verschiedenen Menschen auch unterschiedliche Gebräuche gibt, sage ich mal, und Gewohnheiten. Aber wenn da jetzt gefragt wird online, wird dann nicht jeder von den jungen Leuten sagen, ja klar, Sauberkeit ist mir sehr wichtig.
Nein, machen sie auch nicht.
Nein?
Nein.
Die sind da ehrlich?
Ja, also wir haben halt auch, wir waren sozusagen in unserer Antwortauswahl sehr kreativ und haben halt sozusagen Antwortsätze wie Sauberkeit im Bad ist mir das A und O. Oder wir haben halt dann Sätze wie ich lebe gerne im kreativen Chaos. Und wenn wir dann jemanden haben, der dann gerne im kreativen Chaos lebt, und eine Wohnraumstellerin, die sagt, Sauberkeit in Bad und Küche ist das A und O, dann werden wir die beiden vielleicht eher nicht zusammenbringen.
Okay, und ist es auch so, dass dann noch im Gespräch ihr versucht, die kritischen Fragen, die eigentlich schon mal so theoretisch am Fragebogen beantwortet worden, dass man dann nochmal guckt, ob das der Wahrheit auch entspricht?
Bedingt. Wenn wir wissen, dass der Wohnraumstellerin eine Sache besonders wichtig ist, und das wissen wir halt alles aus dem persönlichen Gespräch, dann haken wir da sehr stark nach. Was zum Beispiel ein ganz wichtiges Kriterium ist, ist Nichtraucher oder eben auch ob Mann oder Frau. Das sind eigentlich aus der Erfahrung heraus die wichtigsten Kriterien für die Wohnraumsteller. Also oft habe ich das Gefühl, dass die Wohnraumsteller viel weniger eingeschränkt sind und viel offener oft sind als die Studierenden selbst, weil sie natürlich doch durch ihren finanziellen Rahmen beziehungsweise halt örtlich dann nicht so flexibel sind, weil sie halt doch lieber im Zentrum von Wien und nah an der Uni leben wollen und nicht 50 Minuten zur Uni fahren möchten. Und
also so am liebsten eine komplett ausgestattete Einliegerwohnung direkt neben der Uni mit einem großen Garten. Das wäre so das Ideal.
Nicht ganz, okay. Aber wir haben tatsächlich eine Wohnraumstellerin direkt im ersten Bezirk, hinterm Rathaus, 10 Minuten von der Uni entfernt. Und das ist dann schon sehr toll. Und wir haben auch tollerweise Seniorenwohnhäuser, zum Beispiel im 6. Bezirk. Es ist im Herzen der Gegend, wo die jungen Leute in Wien sich am liebsten aufhalten, weil halt extrem viele Bars sind, die Maria-Hilfer-Straße, die zentrale Einkaufsstraße von Wien gleich ums Eck ist, die U-Bahn, mit der man überall ist, gleich ums Eck ist. Das ist dann natürlich schon besonders attraktiv.
Also man kann sich schon gut vorstellen, sagen wir, okay, Seniorenwohnheim, da ist jetzt so ein Apartment, okay, ja, aber wie sieht das dann aus sonst bei den Privaten? Also was für verschiedene Räumlichkeiten werden da normalerweise angeboten?
In der Regel sind es schon Zimmer, geräumige Zimmer, möblierte Zimmer, die eben vorher den Kindern gehört haben, die ausgezogen sind. In Einzelfällen haben wir auch wirklich ganze Wohnungen, also eine Gazonier zum Beispiel, die neben der eigentlichen Wohnung.
Eine was?
Eine Einzimmerwohnung.
Achso, Gazonier. Okay, wir haben was gelernt. Die Gazonier, okay. Die Einzimmerwohnung.
Und eben auch in Häusern ist oft ein ganzer Wohnbereich mit separatem Bad zu vergeben.
Also das ist halt dann unterschiedlich. Mal gibt es das, mal gibt es das nicht. Und man teilt auch noch das Bad. Und das ist dann wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu vermitteln, oder?
Das ist eigentlich kein Thema für die Studierenden, ob man sich ein Bad teilt oder nicht. Es ist natürlich, ja, es ist ein Luxus, ein zusätzlicher, wenn man seinen eigenen Bereich hat, aber man bezahlt halt dann diesen Luxus wieder mit Distanz, weil diese Häuser sind nicht mitten in Wien, sondern eher in einem Vorort, der dann zwar gut mit Schnellbahn angeschlossen ist an Wien, aber trotzdem halt nicht in Wien ist.
Nochmal zu diesem Matching-Prozess, den du beschrieben hast, also die Fragen, die erstmal gestellt werden und dann das Treffen. Wir waren ja beide bei dem Weltkongress Homeshare International, wo genau über diese Frage diskutiert wurde, ja, kann man da überhaupt irgendwas schon online machen oder nicht? Und es gab da so einige, die sehr skeptisch waren und gesagt haben, nein, das ist doch alles persönliche Erfahrung, Intuition. Und dann eben die andere Haltung, die dann eben natürlich auch von euch sozusagen vorgetragen wurde, dass das schon auch Sinn macht, bestimmte Sachen online vorher zu erkunden. Also wie würdest du sagen, was ist die Möglichkeit auch durch eine Online-Befragung schon mal, was kann die schon klären und wo hört es dann halt auf?
Also ich bin ganz stark der Meinung, dass ein unterschwelliges Matching einfach möglich ist. Durch die Erfahrung, dass die wichtigsten Dinge für die Wohnraumsteller ganz banale Sachen sind. Und das ist zum Beispiel Mann, Frau, Nichtraucher, Raucher. Und das sind die entscheidenden Kriterien oft oder eben auch eine gewisse Altersstruktur, dass ich dann einfach sagen kann, ja, ich möchte nur jemanden zwischen 20 und 35 und dann bekomme ich einfach niemanden anderen mehr vorgeschlagen. Oder eben auch den finanziellen Aspekt, wie viel Geld möchte ich, mit wie viel Geld soll sich die Person beteiligen. Und diese Dinge kann ich einfach automatisiert abklären. Und dann ist natürlich der nächste Prozess, braucht dann die Person dahinter, die dem Ganzen noch einmal nachgeht und noch einmal mit den einzelnen Parteien spricht und gewisse Sachen abklärt, bevor man die beiden Seiten wirklich zusammenbringt.
Wenn das jetzt geklappt hat und die beiden Seiten sind zusammen und dann zieht dann also ein jüngerer Mensch zu einem älteren Menschen dazu, wie ist das so? Hört ihr dann nie wieder was oder hört ihr dann am zweiten Tag schon was oder fragt ihr selber nach? Also wie gestaltet sich der Kontakt danach?
Also wir begleiten das Ganze bzw. bieten diese Begleitung als Service an. Und das ist dann schon so, dass wir gerade in der ersten Zeit bei beiden Seiten einfach nach einem Monat mal nachfragen, wie es so läuft und beziehungsweise den Seiten einfach die Möglichkeit geben, uns jederzeit anzurufen, wenn sie das Gefühl haben, sie brauchen Unterstützung, es gibt Probleme, wo sie uns brauchen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es noch nie Probleme gab, die uns als Vermittler gebraucht hätten. Wir hören hin und wieder von sehr sehr langjährigen Wohnraumstellern. Es geht dann so um Dinge wie das Licht nicht brennen zu lassen, sondern auszuschalten. Und das sind halt Dinge, die in jeder Wohngemeinschaft ein Thema sein können und passieren. Da ist es egal, ob es zwei 25-Jährige sind oder ein 25-Jähriger und ein 73-Jähriger. Und das sind keine Probleme, wo es uns braucht. Wo es uns sehr wohl hin und wieder als Vermittler braucht, ist, zeigt die Erfahrung in den Seniorenwohnhäusern mit den Studierenden, weil dort ist es so, dass sich zwei Studierende die Wohnung teilen. Nur in Ausnahmefällen, dass wirklich ein Studierender in einer 50 Quadratmeter Wohnung dann alleine lebt. Das hängt dann mit der jeweiligen Architektur der Wohnung zusammen, weil sie einfach teilweise wirklich sehr sehr schlecht geschnitten sind für zwei Menschen, die sich nicht kennen. Und das ist eben auch die Erfahrung, weil dann hin und wieder doch Leute zusammen wohnen, die wir vermitteln. Und wir schauen zwar schon darauf, dass sich die beiden vorher kennenlernen, aber trotzdem, es kann mal sein, dass es nicht so gut passt. Und oft ist es so, dass dann zum Beispiel zwei Menschen zusammenkommen, die auf Deutsch reden, aber ihre jeweilige Muttersprache ist nicht Deutsch. Und da sind wir drauf gekommen, kann es schon hin und wieder zu Konflikten kommen. Und da werden wir dann auch kontaktiert und da unterstützen wir dann auch.
Also das ist jetzt eher so eine Art Wohnheimproblem, die zwei Menschen, die zusammenwohnen, so wie, sagen wir mal, wenn jetzt Studierende genau. In so einem Wohnheim auch zusammenwohnen, die sich noch nie gesehen haben und dann und durch Zufall quasi zusammengekommen sind, weil sie beide sich für dieses Wohnmodell insgesamt entschieden haben, dass es dann halt nicht mehr so ganz funktioniert. Aber dieses Zusammensein mit den älteren Menschen, was erzählen denn die Jüngeren über dieses Zusammensein, die sich darauf eingelassen haben, für die das ja dann in der Regel wahrscheinlich auch eine neue Erfahrung ist, jetzt tatsächlich mit jemand 75 irgendwie auch immer zusammenzuwohnen. Was kriegt ihr da für Feedback von den Leuten?
Es ist wirklich sehr schön, dass die Studierenden das alle als extreme Bereicherung sehen und eben auch als Möglichkeit, eine einzigartige Lebenserfahrung zu machen. Und das ist auch bei vielen eine ausschlaggebende Motivation, ins Seniorenwohnhaus zu ziehen. Das ist auch sozusagen unsere Aufgabe, auf die Motivation zu achten, dass es nicht nur der Aspekt des kostengünstigen Wohnens ist, sondern sehr wohl das Interesse an einer anderen Generation und die Bereitschaft, eben 20 Stunden im Monat Zeit mit den Bewohnern von so einem Seniorenwohnhaus zu verbringen. Und ja, die Studierenden haben auch Möglichkeit, Tätigkeiten zu machen, die sie in vielen anderen Institutionen oder im alltäglichen Leben nicht so leicht testen können. Zum Beispiel gibt es auch in jedem Seniorenwohnhaus ein Café und die Studierenden können zum Beispiel, wenn sie das wollen, auch im Café mitarbeiten. Oder sie können selbst Aktivitäten anbieten, wenn sie irgendetwas besonders gut können, zum Beispiel Englischunterricht geben. Oder wir haben hin und wieder Studierende, die Musik studieren. Das heißt, die Studierenden spielen dann mal eine Stunde Geige, geben ein kleines Konzert oder bieten einen Workshop an. Das ist alles sehr, sehr offen und kommt auch viel auf die Studierenden selbst an. Und die Studierenden werden auch angehalten, dass sie selbst sagen, was sie machen wollen. Und wenn nicht, dann werden sie natürlich sozusagen, gibt es eine Anleitung von dem Haus.
Und auf der anderen Seite, ich kann mir ja vorstellen, dass bei einem Privathaushalt durchaus, klar, da habt ihr den direkten Kontakt und da erfahrt ihr dann schon, wie die Eltern das eigentlich finden. Wie ist das bei den Seniorenheimen? Habt ihr auch Kontakt mit den Älteren? Sagen die irgendwas? Kriegt ihr das mit, wie die das denn finden, dass da jetzt so ein paar junge Leute mitwohnen?
Ja, also so aus meinen Gesprächen mit den Bewohnern, wenn ich dann doch hin und wieder im Seniorenwohnhaus bin, weiß ich, dass sie es extrem schätzen und dass sie die Anzahl der Studierenden viel zu wenig finden. Im Durchschnitt sind so zwischen 4 und 6 Leute in so einem Seniorenwohnhaus und im Durchschnitt haben die Wohnhäuser 250 Bewohner. Ist doch relativ groß und da fallen dann so 4, 5 Leute hin und wieder nicht so stark auf. Ich weiß auch, dass die Studierenden oft bei Ausflügen begleiten und da fallen sie dann auf, weil dann ist dann auch eine große Gruppe dabei. Und nein, es ist wirklich wunderschön zu sehen, wie positiv das angenommen wird. Ich kann mich erinnern, bei einem Gespräch mit einer Heimleitung ist mir gesagt worden, dass sozusagen, sie ist jetzt schon über 10 Jahre Heimleitung und dieses Projekt, dass hier jetzt Studierende wohnen, diese Veränderung, ist die erste Veränderung, die keine einzige negative Stimme hervorgebracht hat. Und ich glaube, das heißt schon sehr viel.
Wow. Jetzt muss ich aber doch mal die andere Konstellation ansprechen. Ich kann mir vorstellen, im Persönlichen, wenn ein junger Mensch bei einem Älteren in der Privatwohnung ist, da kann es dann aber schon auch mal so sein, dass beide froh sind vielleicht, wenn ein Jahr vorbei ist oder...
Ja, also...
Weil es halt irgendwie nicht so läuft, weil die Chemie nicht so stimmt.
Das ist ja auch total legitim. Und dann werden wir benachrichtigt, dass die Person ausziehen will. Und ja, und dann entscheidet der Wohnraumsteller, dass man jemanden neuen nimmt, ja oder nein. Es ist auch für uns klar, beziehungsweise die meisten Studierenden, die sich bei uns melden, suchen für einen begrenzten Zeitraum, der sich so zwischen 6 Monaten und 2 Jahren abspielt. Und unsere Erfahrung ist, dass die Leute im Durchschnitt 1,5 Jahre bleiben. Und das ist, finde ich, auch schon gut so. Wenn von vornherein klar ist, dass es einfach nur eine begrenzte Zeit ist, dann ist es, glaube ich, auch für beide Seiten ganz viel einfacher damit umzugehen und vielleicht auch mal über das ein oder andere ungewöhnliche Problem hinwegzuschauen.
Jetzt ist ja klar geworden, dass es hier um ein soziales, menschliches Experiment geht, wenn man so will, dass da Menschen zusammenkommen und zusammenwohnen. Und trotzdem, weshalb ich dieses Gespräch, weshalb wir das führen, auch für diesen Blog, wo es darum geht, wie kann man alte Häuser neu nutzen, hat es natürlich durchaus diese ökologische Dimension, dass man sagt, ja, hier sind ja Wohnräume, die gibt es ja schon, da sind die Kinderzimmer, die stehen leer. Kommt das überhaupt mal in einem Gespräch vor, dass Leute, die ein Haus haben, sagen, ja, ich weiß auch nicht, so viele junge Leute suchen was und ich habe doch den Platz, also sozusagen auf eine indirekte Art und Weise die Tatsache wertschätzen zu wissen, dass es da so eine Art Ressource gibt, die ungenutzt ist?
Ja, das ist für einige Wohnraumsteller schon die Motivation, dass sie sich dessen bewusst sind, dass sie da auf einer Ressource sitzen, die am freien Markt einfach extrem kostbar ist, sie aber bewusst nicht auf den freien Markt setzen, weil sie einfach sagen, ich will damit keinen Gewinn machen, ich will eine vertrauenswürdige Person hier leben lassen, eine jüngere Person, die diese Unterstützung braucht im Hinblick darauf, dass sie kostengünstig hier diesen Wohnraum nutzen kann. Meine laufenden Kosten für den Wohnraum sind gedeckt, aber ich will damit keinen Gewinn machen. Ja, solche Fälle gibt es.
Ja, also wer selber noch ungenutzte Kinderzimmer hat und sich vorstellen kann, ja, sich mal einen jungen Menschen anzuschauen oder mal zu sehen, wer da vorgeschlagen wird, der kann in Deutschland natürlich auch, gibt es wohnenfuerhilfe.info, wo man schauen kann, ob es denn in der eigenen Stadt auch eine Vermittlungsstelle gibt. Und in Wien kann er also zu wohnbuddy.com gehen. Und wie geht's weiter mit Wohnbuddy?
Ja, ich wollte gerade einhaken. In Zukunft wird es Wohnbuddy auch österreichweit geben. Hoffentlich sehr, sehr bald. Wir werden noch im Herbst mit einem Ausbau unserer Plattform auf den Markt gehen, die dann auch ermöglicht, den Service österreichweit nutzen zu können. Und ja, wir sind schon sehr gespannt darauf und hoffen, dass es in einem Jahr schon Wohnbuddys in anderen Universitätsstädten in Österreich gibt.
Ja, das werden wir dann verfolgen und werden wir schauen, ob das funktioniert. Und bin gespannt. Also, wer das jetzt gehört hat, einfach direkt mal dorthin mailen und sagen, ja, ich kann da auch mitmachen, ja, kann man sich direkt bei euch melden, nehme ich an. Können sich die Linzer und Grazer auch jetzt schon melden bei euch?
Auf jeden Fall.
Ja. Okay, gut, also alle, die das hören, nicht wahr, können sich gleich melden, wenn da noch 3 Kinderzimmer leer stehen. Und ja, dann wünsche ich viel Erfolg bei diesen Plänen und danke für das Gespräch.
Auch danke.
Wahrheit beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs verbietet das Bauen.
Musik.